Herzlich willkommen, liebe Hörer des Digital Human Podcast. Wir begrüßen heute Stefan Klocke, Chairman der Volocopter GmbH. Gern würden wir von Ihnen erfahren, Herr Klocke, wie kam es zu Volocopter?
Gründer von Volocopter, der Stefan Wolf, Thomas Senkel und Alexander Zosel, die wollten eigentlich nur beweisen, dass man tatsächlich eine Drohne hochskalieren kann, eine Spielzeugdrohne, um die Manntragen zu machen. Und haben das dann auch mit überschaubarem Aufwand und kurzer Zeit geschafft und waren dann von ihrem eigenen Erfolg sehr überrascht, weil es eben das erste Mal gelungen ist, ein solches System für die zivile Luftfahrt nutzbar zu machen oder zu zeigen, dass es nutzbar ist. Und sind dann eigentlich durch den Erfolg und auch das Nachfragen von Behörden wie der NASA drauf gekommen, dass sie da eigentlich was ganz Besonderes haben und haben dann angefangen zu überlegen, wie man diese Idee kommerzialisieren kann und wollten dann eigentlich nur in Anführungszeichen das sicherste Luftfahrtgerät der Welt bauen, was im Übrigen für die DNA des Volocopters wahnsinnig wichtig ist, weil dieses ganze Rennen, wer bringt denn die ersten Lufttaxis raus, und mittlerweile sehen wir da so 200 Projekte mit mehr oder weniger großen Reifegrad, wird im Endeffekt nämlich von den Behörden entschieden. Und die Behörden müssen aufgrund der gegebenen Sicherheit dann eben sagen, wir lassen diese Geräte über Städten fliegen oder eben nicht. Ne? Und insofern war das dann eine Evolution, und auch diese Idee, ein Luftfahrtgerät zu bauen, für das jedermann eigentlich dann mit einem Pilotenschein auch erwerben kann. Das wurde dann ersetzt 2017. Haben wir in Dubai auf Bitten der dortigen Regierung eben bereits autonom ein Air-Taxi fliegen lassen, und die Bezeichnung kam damals von der RTA, der Road and Transport Authority von Dubai. Und da kam dann dieses Umdenken bei uns. Wir haben gesagt, also das macht vielleicht viel mehr Sinn, ein Ökosystem aufzubauen und dann die Lufttaxis zu betreiben, als einzelne Volocopter zu verkaufen. Und den Weg sind wir dann auch gegangen, und dann spätestens seit Doros Bär Aussage mit den Lufttaxis ist in Deutschland der Begriff auch in aller Munde.
Und wie sind Sie persönlich jetzt dazu gekommen?
Ich kenne die Gründer schon, bevor die das Projekt in die Luft bekommen haben. Und da ich selbst Hubschrauberpilot bin, privater, war ich da sehr stark interessiert. Und irgendwann mal saß ich mit dem Alex Zosel, einem der Gründer, bei einem Burger mittags zusammen und habe zu ihm gesagt, also eigentlich würde ich ja viel lieber bei euch mitmachen, als mich mit den zugenehmenden schlechten Partnern, die ich damals in anderen Firmen hatte, weiterzumachen. Und sagte der Alex, ja, also eigentlich geht uns auch gerade das Geld aus und wir können dich gut brauchen, und der Rest ist Geschichte.
Ja, ich glaube, Geld ist ja gar nicht so das Problem im Augenblick.
Doch, an sich schon. Also wir sind natürlich jetzt sehr glücklich nahe, dass wir gerade das First Closing abgeschlossen haben von der Series C. Das heißt, wir haben schon mal 50 Millionen wieder reinbekommen. Und durchaus sehr, sehr vielversprechende Gespräche gerade, um die Summe nochmal deutlich zu steigern. Aber Tatsache ist, dass eine Luftfahrtzulassung, also als wir dann gesagt haben, wir wollen ein ultraleicht Fluggerät auf den Markt bringen, da war das Zulassungsproblem eigentlich nicht vorhanden. Das haben wir 2016 schon gezeigt, dass wir das können. Aber eine zivile Zulassung zu bekommen in einer völlig neu definierten Luftfahrtklasse, die jetzt glücklicherweise durften wir sehr stark mit der EASA an dieser arbeiten und haben da auch eine ganz klare Vorgabe, was wir zu tun haben. Aber es ist unglaublich teuer. Also da reden wir deutlich über dreistellige Millionenbeträge, die notwendig sind, um dann alle Prüfungen, alle Komponenten von zertifizierten Lieferanten zu bekommen, die Tests zu machen und so weiter und so weiter. Das ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Man muss sich das vorstellen. Es ist vergleichbar mit der Zertifizierung eines neuen Airbus oder einer neuen Boeing. Und die Anforderung, die EASA gestellt hat an die Lufttaxis, ist ja eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 9. Begründet dadurch, dass die EASA sagt, also A, fliegt ihr über Städten, und B, sollen ja mal irgendwie sehr viele von den Dingern fliegen. Und deswegen muss natürlich das Risiko enorm gering sein. Und diese Ausfallwahrscheinlichkeit bekommt man rechnerisch nur dadurch hin, indem man unheimlich viele Redundanzen hat. Also bei unserem Fall, wir starten mit 18 Rotoren, da können natürlich einige ausfallen, dass was passiert. Wir haben 9 Batterieblöcke, jede Batterie speist 2 gegenüberliegende Rotoren. Auch da ist genug Ausfallsicherheit drin. Wir haben eine dreifach redundante Flugsteuerung. Wir haben ein Mesh-Netzwerk, das ausfallsicher ist. Und diese ganzen Komponenten, da kommt man rechnerisch dann tatsächlich auf die 10 hoch minus 9. Das ist aber auf der einen Seite natürlich vom Weg her nochmal aufwendig, das zu beweisen, aber machbar für uns vom Konzept her und auch durchaus durchgeplant. Viele unserer Konkurrenten werden schon von ihrem Konzept, ihrer Bauart da massive Probleme bekommen. Und derzeit ist es so, dass jetzt speziell unsere amerikanischen Konkurrenten darauf hoffen, dass die amerikanische Luftfahrtbehörde, die FAA, dort deutlich niedrigere Standards setzt, was aber eigentlich von der Fachwelt nach dem Boeing 737 MAX-Desaster komplett ausgeschlossen wird.
Was würden Sie jetzt zurückblickend sagen, neben dem Geld waren bis jetzt so die größten Probleme?
Also man hat ja man muss sich mal vorstellen, wir waren ja, da hatten zwar große Visionen, aber uns war ja am Anfang auch nicht bewusst, dass wir ein völlig neues Mobilitätsfeld erschaffen. Und am Anfang gab es ja auch noch nicht diese Marktprognosen. Also die letzten 2 Jahre haben sich ja die Beratungsfirmen auch über die Marktprognosen sehr stark unterhalten und meinen, dass irgendwas, das zwischen 500 Milliarden und 3 Trillionen Marktpotenzial liegt. Das gab es noch nicht. Also da muss man natürlich die Leute davon überzeugen, auch technisch damit zu arbeiten. Es gibt diese 2 Wege. Man muss technisch natürlich ein Fluggerät schaffen, das diese ganzen Anforderungen erfüllen kann. Auf der anderen Seite musst du natürlich permanent den Regulator mitnehmen. Also du musst immer mit den Behörden im Austausch bleiben, weil im Endeffekt, wenn die dir nicht das Go geben, dann hast du kein Produkt. Und wenn du kein Produkt hast, kannst du im Prinzip zumachen. Und das haben Volocopter ziemlich gut geschafft. Da gab es natürlich auch immer Leute, die das nicht so wollten. Aber im Großen und Ganzen haben wir eine wahnsinnig tolle Unterstützung von den Behörden. Und also das haben wir gerade in Singapur wieder gesehen, auch in der Zusammenarbeit, dass die Singapurer wahnsinnig eng mit der EASA zusammengearbeitet hat, also mit den Europäern, um uns da in die Luft zu bekommen. Und da ist der technische Teil eigentlich fast nicht so aufwendig, wie diese Zusammenarbeit mit den Behörden und die Nachweise zu führen, dass das, was wir machen, auch komplett sicher ist.
Jetzt bewegen Sie sich ja natürlich in einem extrem innovativen Umfeld. Also es gibt eigentlich keinen, der jeweils sowas vorher mal probiert hat wahrscheinlich. Wie gehen Sie mit sowas um? Also wie kommen Sie an die Innovationen? Wie schaffen Sie es, die Geschwindigkeit beizubehalten?
Also probieren tun das andere schon seit den 50er Jahren. Also Skycar Möller zum Beispiel soll laut Berichten 500 Millionen mittlerweile in das Lufttaxi oder in das fliegende Auto versenkt haben und auch nie irgendwas auf die Reihe bekommen haben. Lag natürlich auch teilweise daran, dass bestimmte Techniken, die wir einsetzen, noch gar nicht marktreif waren. Aber der größte Teil, und wie kommen wir an die Innovationen? Wir haben ein unglaublich geiles Team, das muss man ganz klar sagen. Wir haben in mittlerweile 150 Leute, die für Volocopter arbeiten. Und jeder Einzelne versucht da alles mit einzubringen, weil man durchaus von bekannten Unternehmen auch brillante Köpfe abwerben können, die gesagt haben, also lieber machen Sie hier, sind Sie bei der Geburt einer neuen Ära dabei, als dass Sie im Konzern weiter an irgendwas Kleinem arbeiten. Und das macht natürlich wahnsinnig Spaß und das ist unglaublich kreativ. Und es gibt auch durchaus, und das merkt man auch, an den täglichen Chats und sowas, wahnsinnig viel Zustimmung, wenn jemand eine gute Idee hat im Unternehmen und es macht jedem Spaß. Und ich glaube, das ist das wirkliche Asset von Volocopter, sind ganz klar diese unglaublich kreativen und smarten Mitarbeiter.
Nun sitzen Sie ja nicht gerade in einem Ballungszentrum, wobei Karlsruhe jetzt nicht so weit weg ist. Aber wie schaffen Sie die Leute da hinzubekommen?
Das ist ein Running Gag mittlerweile. Das Bruchsal natürlich nicht unbedingt. Es sei denn, man liebt Spargel, da gibt es natürlich keinen besseren Ort in Deutschland als Bruchsal. Aber gut, Bruchsal ist sehr nah an Heidelberg und an Karlsruhe. Das ist morgens 20 Minuten Fahrt. Das ist also jetzt nicht so wirklich schlimm. Das braucht man auch, wenn man in München irgendwo hin will. Meistens deutlich mehr. Und wir haben ja auch ein Office bei München noch für die Cargo Drone und für die Advanced-Projekte. Aber tatsächlich ist das so ein Running Gag bei Volocopter, aber es gibt genug Leute, die sagen, das ist es mir wert. Also an so einem Projekt mitzuarbeiten, dafür gehe ich auch nach Bruchsal. Ne? Außerdem ist Bruchsal ja nicht so schlimm, wie es klingt, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist ein hübsches kleines Städtchen in Baden-Württemberg, direkt an der A5 gelegen mit ICE-Anbindung. Also da kann man auch gut leben und essen sowieso.
Das ist wohl richtig. Aber wie schaffen Sie, andersrum gefragt, ist Deutschland ist jetzt nicht so wirklich bekannt dafür, so dieses Startup-Feeling aufzubauen und dann das Ganze in Bruchsal zu schaffen. Ich meine, es ist schon eine Leistung, würde ich sagen.
Holocopter ist in Karlsruhe gegründet worden und ist eigentlich auch, sieht sich auch noch so als Karlsruher Unternehmen, das jetzt nach Bruchsal gezogen ist, wo wir mit extrem offenen Armen in Bruchsal von der Bürgermeisterin und dem Gemeinderat empfangen wurden und hat eine unglaublich tolle Unterstützung bekommen. Das ist, glaube ich, auch ein wahnsinniger Standortfaktor. Also wir genießen wirklich die volle Unterstützung der Stadt Bruchsal und das ist wahnsinnig viel wert. Also auch im Gespräch mit übergeordneten Behörden, wenn man da nicht weiterkommt, dann ruft man die Bürgermeisterin an und die nutzt dann alle Kraft, die sie hat, um da Druck zu machen. Und das muss man erstmal hinbekommen. Also das war Start-up Baden-Württemberg ist so eins meiner Lieblingsthemen. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass Baden-Württemberg ein großes Potenzial noch nicht nutzt, nämlich die Verbindung der Startups, die sich hier ansiedeln mit dem Mittelstand, weil im Gegensatz zu Berlin doch mehr im B2B-Bereich unterwegs sind mit den Startups. Also statt den 99. Webshop zu gründen, gibt es bei uns dann halt Lösungen für die Automobilindustrie oder eben für die Luftfahrt und ähnliche Geschichten, die technisch natürlich sehr viel anspruchsvoller sind, die auch ein ganz anderes Setup bedeuten, meiner Meinung nach, wie ein Sweatshop-Startup in Berlin, wo ich dann die Leute im Prinzip reinbringe, sehr schnell versuche zu skalieren und dann wieder abstoße. Die Leute, die wir bei Volocopter haben, die sind Ingenieure, die vorher bei Airbus waren oder bei anderen Großunternehmen, wir haben viel Personal auch von Daimler. Den musst du natürlich ein entsprechendes Arbeitsumfeld geben und die musst du natürlich auch in einer anderen Art und Weise behandeln, wie das in manch anderem Startup der Fall ist. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr erwachsene Geschichte und viel mit gegenseitigem Respekt zu tun. Und dann funktioniert das auch, also auch in Bruchsal.
Müsste da von Seiten der Politik irgendwie auch andere Rahmenbedingungen gesetzt werden?
Ja, also wir haben natürlich nach wie vor, obwohl wir ja gerade in Baden-Württemberg ja im Wirtschaftsministerium die Nicole Hofmeister-Kraut und Katrin Schütz, die sind ja extrem Startup-affin. Aber wir merken jetzt zum Beispiel auch gerade aktuell, dass in der Bundesrepublik die Voraussetzungen für Startups einfach katastrophal sind. Also wir haben jetzt gerade 5 Förderprojekte beispielsweise gewonnen mit hoher Priorität, wo es heißt, das sind auch Dinge, die brauchen wir auch unbedingt, um das Projekt nach vorne zu bringen. Da sind dann die Universität Stuttgart dabei, das KIT, weitere Firmen auch aus Baden-Württemberg. Und dann sagt aber der Projektträger, ja, Moment mal, ihr müsst ja über die gesamte Laufzeit des Projektes nachweisen können, dass ihr eure Eigenmittel bringen könnt. Ne? Und da ihr aber Venture finanziert seid, habt ihr zwar vielleicht jetzt gerade 50 Millionen auf dem Konto, aber ihr könnt uns nicht nachweisen, wie das in 4 Jahren aussieht. Und insofern läuft die Gefahr dann, dass wir ohne Bürgschaft und Patronatserklärung dann eben das Projekt nicht bekommen. Und ich habe jetzt mich mal angefangen, ein bisschen zu erkundigen. Das ist ein allgemeines Problem. Also tatsächlich sind unsere Fördermittelrichtlinien so, dass sie Startups eigentlich über diese Geschichte per se ausschließen. Und das ist meiner Meinung nach schlichtweg ein Skandal.
Ja, auch gerade so Dinge, dass halt die ersten Gelder irgendwie erst 6 oder 12 Monate nach Projektstart irgendwie fließen und man da eigentlich ja schon rein investiert hat in das Projekt. Also ich glaube auch, dass da noch viel, viel Bedarf ist.
Das liegt am Bundesfinanzministerium, die Richtlinien sehr schnell und massiv zu ändern. Das müssen sie tun. Aber es ist natürlich unglaublich, allein schon dieser Gedankengang, dass natürlich ein etabliertes Unternehmen, und wir sehen das natürlich auch mit Airbus in direkter Konkurrenz um die Fördergelder jetzt in dem Bereich, dass es für ein Airbus überhaupt kein Problem ist, eine zweistellige Millionensumme abzurufen. Wir hingegen dort deutlich stärker kämpfen müssen.
Ist das ein Grund, warum Leute in Deutschland zu wenig gründen, oder sehen Sie noch andere?
Also ich glaube, die Gründungsrate ist ja gar nicht so schlecht. Wir haben aber eine unglaubliche Problematik mit der Finanzierung. Also in Deutschland kriegst du relativ viel Geld zur Gründung über die Exist-Programme und solche Geschichten. Das geht mir fast ein bisschen zu gut, weil man gerade universitäre Gründer erst mal 3 Jahre auf Watte bettet und die eigentlich gar nicht so wirklich kämpfen müssen und nach 3 Jahren feststellen, ach, wir haben ja gar keine Kunden. Und dann gehen sie wieder in die Industrie. Also habe ich im schlimmsten Fall fähige Leute im Prinzip der Industrie vorenthalten. Wo es wirklich wahnsinnig schwierig ist in Deutschland, ist in dem Moment, wo ein gewisses Wachstum anlegt, noch keine Umsätze vorhanden, wie bei uns zum Beispiel, wenn es um völlig neue Technologien geht, und dann das Ganze finanziert werden muss. Und wir haben ja in unserem neuen Board jetzt ja auch neben Dieter Zetsche auch so Leute wie den M&A-Chef von Micron an Bord oder den M&A-Chef von Geely. Und die sagen natürlich, also Leute, wenn ihr im Silicon Valley sitzen würdet, dann wäre das mit der Finanzierung mal überhaupt gar kein Problem, ne? Und das ist natürlich schon ein Standortnachteil. Und da sind wir nach wie vor, also wir haben, die Bundesrepublik versucht sich dann ja sehr spröde mit dieser Agentur für Sprunginnovationen, also allein der Ausdruck, den finde ich schon granatenmäßig übel. Aber so richtig, dass wir auch steuerlich Voraussetzungen schaffen, dass das Venture-Kapital attraktiv in Deutschland eingesetzt werden kann und dass da das Umfeld noch weit, weit hinterherhängt, das ist natürlich schon traurig. Und wenn man natürlich dann den Blick mal wieder vom Silicon Valley wegrichtet und dann in Richtung Shenzhen, Hongkong, Macau geht, in diese Tri-State-Area, dann sieht man einfach, am Gange, da können wir nur mit Staunen zuschauen und sagen, das Geld und diese Power, die da eingesetzt wird, da sind wir so weit von entfernt, dass eigentlich man sehr traurig sein muss.
Jetzt haben wir als unsere Leser sehr viele mittelständische Unternehmen. Und was wir da festgestellt haben oder gesehen haben, ist, dass aus diesen mittelständischen Unternehmen in den letzten Jahren eigentlich sehr wenig an Innovation herausgekommen ist. Also auch so dieses Thema Ausgründung, Netzwerk schaffen, solche Sachen. Kann man das darauf auch zurückführen? Also können Sie das überhaupt beurteilen?
Also ich kann das, glaube ich, ganz gut beurteilen, weil ich habe ja selbst eine mittelständische Unternehmensgruppe. Also ich würde nicht sagen, dass wir da nicht innovativ sind und dass der Mittelstand nicht innovativ ist. Das Problem es fehlt das Vehikel, und da war ich auch mal dran, einen Mittelstandsfonds aufzusetzen, der eben ganz gezielt Startups mit dem Mittelstand verbindet. Da fehlt es am einen mal am Geld und zum anderen natürlich an der Expertise. Also was Man kann es ja mal profan so gründen, ein mittelständischer Unternehmer und Startup-Unternehmer sind ja beides Unternehmer, nur in unterschiedlichen Phasen ihrer Firmengeschichte. Also auch der Mittelstand hat ja irgendwann mal gegründet, und da hat man es halt noch nicht Startup genannt, sondern hat man gesagt, ich mache mich selbstständig, und daraus sind die mittelständischen Unternehmen entstanden, so wie wir sie heute kennen. An sich hat sich da ja gar nicht viel geändert, außer dass die Begriffe ein bisschen moderner geworden sind und da natürlich Fördermittel vorhanden sind, auch in gewissermaßen, die es früher nicht gegeben hat, und ein gewisser Hype darum. Der frühere Mittelständler, der hat halt zu seiner Bank gehen müssen, und die haben dann auch, sind dann ins Risiko mit reingegangen. Und das tun Banken halt bei Startups schlicht und einfach nicht mehr. Und deswegen muss es anders finanziert werden. So, wenn man aber diese Gruppen sinnvoll zusammenbringt, also was zum Beispiel immer, fast immer gescheitert ist, wenn dann ein Mittelständler gesagt hat oder auch ein Konzern, das gefällt mir gut, das kaufe ich, und hat dann versucht, die Startup-Gründer in sein Unternehmen zu integrieren. Das geht meistens schief. Also was sehr gut wäre, ist tatsächlich dort ein Bindeglied zu haben mit Profis und auch entsprechend Kapital, das im Prinzip dem Mittelstand auch hilft, die richtigen Startups zu identifizieren, mit denen sauber zusammenzuarbeiten. Es kann ja auch nur sein, dass man bestimmte Blindspots abdeckt, dass man sagt, ich kann ja jetzt nicht verschiedene neue Geschäftsmodelle ausprobieren, weil ja meins etabliert ist und funktioniert, sondern ich muss ja mal gucken. Es kann aber genauso gut sein, dass ein neues Geschäftsmodell meine Branche komplett disruptiert. Und wenn ich dann natürlich ein breit aufgestellt bin und mit einem Fonds zusammenarbeiten kann und mit Profis arbeiten kann, der sagt, du, da haben wir westlich von Barcelona was entdeckt. Wenn das jetzt funktioniert, dann braucht man dich nicht mehr. Überleg dir mal, ob du dir das nicht genauer anschaust. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr wertvoll, und das müssen wir unbedingt in irgendeiner Form nutzbar machen.
Ein bisschen zurück zu Volocopter. Jetzt haben Sie ja wahrscheinlich so eine komplett neue Kategorie von Geschäftsmodellen entwickelt. Also quasi Lufttaxis, wie Sie es ja auch nennen. Was glauben Sie, wie wird sich das entwickeln?
Also das Modell an sich, die Mobilitätsmodelle sind ja jetzt nicht wirklich neu, die Automobilindustrie versucht das ja auch. Wir wollen uns ja mit dem Volocopter wirklich in öffentliche Verkehrsnetze integrieren. Also im Prinzip muss es für uns in sagen wir mal, 6 bis 8 Jahren völlig normal sein, über eine App zu sagen, ich nehme jetzt ein Taxi zum Flughafen oder ich habe 100 Meter weiter einen Voloport und nehme den Volocopter oder irgendein anderes Verkehrsmittel. Also das ist das Ziel, tatsächlich Volocopter in dieser Form in die öffentlichen Verkehrsnetze zu integrieren. Wird natürlich jetzt schon, wie alles in Deutschland, sehr stark kritisiert. Und da gibt es dann Leute, die meinen, das ist natürlich auch lediglich ein elitäres Fluggerät oder Beförderungsmittel. Das ist auf Sicht definitiv nicht so, weil wir preislich, das wissen wir jetzt schon von unseren Berechnungen, durchaus mit Taxipreisen mithalten können. Später mal, wenn natürlich die Masse produziert ist. Auf dem Weg dorthin sieht es natürlich logischerweise ein bisschen anders aus, weil ich werde ja nicht am Tag 1 plötzlich 10.000 Volocopter zur Verfügung haben, sondern ich werde homöopathische Stückzahlen erstmal in den Markt bekommen und auch bestimmte Strecken nur bedienen können von A nach B. Vorzugsweise natürlich einen Flughafen zum Beispiel an die Innenstadt anbinden. Und dann würde man am Anfang natürlich mit einem Helikopter sowohl als Fortbildungsmittel konkurrieren, als auch mit den Preisen. Und wenn man nur wenig hat, wird man die Preise auch entsprechend anpassen. Und dann wird es am Anfang vielleicht sogar den Eindruck erhalten, als wäre es ein elitäres Fortbewegungsmittel. Aber das soll sich ganz schnell ändern. Wie kann sich das ändern? Das große Thema in unserer Branche ist ja, dass wir tatsächlich planen, Zehntausende von Fluggeräten zu bauen. Es gibt derzeit keinen Hersteller, der in irgendeiner Weise in diese Zahlen rankommt in der Luftfahrtindustrie. Deswegen war es für uns völlig logisch, dort Partner in der Automobilindustrie zu suchen, die völlig gewohnt sind, solche großen Stückzahlen zu bauen und das auch gerne tun. Und wenn wir an dem Punkt sind, dass wir nachgewiesen haben mit der Zertifizierung, dass wir ein sehr sicheres Fluggerät haben, dass wir tatsächlich in den ersten Strecken zeigen können, das ist auch profitabel, was wir tun, dann wird es explodieren, das ganze Thema.
Und an dieser Stelle eine kleine Werbeunterbrechung. Holt euch die digitale Expertise doch einfach ins Haus. Auf www.dasexpertenverzeichnis.de findet ihr Fachleute für Ingenieurs-, Konstruktions- und Entwicklungsdienstleistungen und alles, was ihr benötigt, um euer Unternehmen in die digitale Zukunft zu bringen. Und damit Ende der Werbeeinblendung. Wie stellen Sie denn die Verbindung zu den etablierten Verkehrsmitteln her?
Über die Apps. Also wir haben tatsächlich auch schon Kooperationsverträge unterschrieben mit Anbietern, die Beförderungsdienste anbieten, um das zu integrieren.
Also das heißt, so ein Benutzer eines Volocopters, der kommt irgendwo an auf so einem Voloport und könnte von da aus direkt in S-Bahn, Straßenbahn, was auch umschalten.
Es ist ja in den ersten Städten, wo wir Volocopter etablieren wollen, ist ja momentan schon die Suche nach den geeigneten Plätzen, um Volopods aufzubauen, im vollen Gange. Und natürlich bietet es sich an, beispielsweise so ein Voloport auf eine U-Bahn-Station draufzusetzen, ne? Dass man eben bestimmte Strecken mit dem Volocopter nimmt und andere Strecken mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Sehen Sie den Volocopter dann als öffentliches Verkehrsmittel?
Definitiv, ja. Also es muss für jeden verfügbar sein. Also es war nie das Ziel von Volocopter, nur einem kleinen Personenkreis diese Möglichkeit der Beförderung darzubieten, sondern es war immer das Ziel und ist auch immer das Ziel, das Teil des öffentlichen Nahverkehrs zu machen und dann für jedermann verfügbar zu sein.
Was glauben Sie, wie die Akzeptanz bei den Menschen sein muss? Also es gibt ja sehr viele Menschen, die Angst vor Fliegen haben. Vielleicht auch Angst davor haben, in ein autonomes Fahrzeug einzusteigen?
Also wir haben ja mit dem Flug in Stuttgart parallel auch eine Studie laufen, was diese Akzeptanz angeht. Auch die Befragung, wie war die Akzeptanz vor dem Flug und wie ist es nach dem Flug. Die Zahlen, die ich bisher kenne, also diese Studie ist da noch nicht veröffentlicht, die Zahlen, die ich bisher kenne, ist ziemlich genau 50-50. Also 50% der Leute sagen, oh, klasse, steige ich sofort ein, will ich fliegen, und 50% sagen, eher nicht, da habe ich Angst vor. Ich habe mir sagen lassen von Forschern, dass das ein unglaublich guter Wert ist. Also dass normalerweise die Akzeptanz von neuen Beförderungsmitteln irgendwo bei 10 bis 12% liegt und 50% schon sehr, sehr gut ist. Und das liegt natürlich daran, dass wir alle irgendwie staugeplagt sind. Manche mehr, manche weniger, aber im Stau stehen geht jedem von uns unglaublich an die Nerven. Und da natürlich der Traum vom Fliegen immer ein Menschheitstraum war und so sagt, jetzt kriege ich das individuell hin, dass ich irgendwo in Volocopter einsteige und in kürzester Zeit dort bin, ohne im Stau zu stehen, wo ich hin will. Das ist natürlich schon eine wahnsinnige Erleichterung und jedem nachvollziehbar. Dass natürlich ein Volocopter und speziell in der Anfangskonfiguration als Zweisitzer, die größeren Volocopter kommen ja erst später, jetzt nicht eine U-Bahn ersetzen kann, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber dass er für viele Menschen ein Transportmittel sein kann und auch viele Probleme lösen kann, speziell auf Strecken, die eben nicht ins öffentliche Nahverkehrssystem eingebunden sind, ist auch völlig klar.
Gäbe es irgendeine Fahrzeugkategorie, von der Sie sagen, die ersetzen wir?
Nein, ich glaube nicht, dass wir irgendetwas ersetzen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir eine sehr interessante und attraktive Ergänzung zu heutigen Systemen sein werden.
Mir jetzt vorstelle, gerade in sehr, sehr großen Großstädten, nehmen wir mal New York als Beispiel, da werden ja entsprechend viele Volocopter dann unterwegs sein oder sollten unterwegs sein. Und wir haben gleichzeitig aber auch sehr enge Schluchten durch die Hochhäuser. Wie schaffen Sie das dann, da das noch sinnvoll hinzubekommen?
Das berührt zwei Punkte. Also gerade für New York haben wir tatsächlich eine Simulation, wo wir unheimlich viele, wo wir einen Anflug vom Volocopter auf einen Voloport, auf einem Hochhaus simulieren, mit wahnsinnig vielen Volocoptern in der Luft, von denen die meisten gar nicht sichtbar sind. Also weil man muss sich mal kurz, das ist ja auch diese Meer von, dann wird es ja Stau in der Luft geben. Das ist natürlich ein totaler Blödsinn. Wenn man mal guckt, wie breit eine Straße ist und wie viel Platz in der Luft ist, dann ist das eigentlich schon nachvollziehbar. Das andere Spiel, was da natürlich mit reingeht, ist, wie stelle ich denn sicher, dass so ein Luftraum überhaupt funktionieren kann? Dass wir sicher navigieren können, dass wir sicher von A nach B bekommen, dass es keine Kollisionen gibt, dass auch alles im Prinzip sauber überwacht ist. Und das ist ja gerade auch ein anderer Run, also neben dem Immobilienrun um diese Lufttaxi-Geschichte, der hochattraktiv ist, auch für Investoren, gibt es natürlich dann auch die Frage, wie wird denn das Traffic Management aussehen? Und da gibt es ja unheimlich viele Firmen, angefangen von Boeing, aufgehört bei der Deutschen Telekom, die mit der deutschen Flugsicherung jetzt Systeme anbieten will, um das völlig automatisiert zu regeln. Und ohne diese Systeme, die wir im Übrigen schon drei von denen hatten wir in Helsinki schon bei den Flügen an Bord und sind dann im Prinzip schon in den neuen Systemen geflogen und im alten, im Luftraum des Flughafens Helsinkis und haben gezeigt, dass das funktioniert technisch schon einwandfrei. Also das bekommt man hin. Wo noch genau dran gearbeitet wird, ist, wie sehen die Redundanzsysteme aus? Also ich kann ja heute schon voll autonome Flüge machen, einfach auf GPS basierend. Ich frage es aber, was passiert denn, wenn aus irgendeinem Grund das GPS ausfällt? Also welche Systeme gehen dann genauso vollautomatisch und genauso sicher und können dann einspringen? Dann sind wir wieder bei dem Thema Redundanz.
Aber gerade in der Großstadt ist ja GPS auch nicht die genaueste Variante, oder zum Navigieren.
Ja, da kann man natürlich einiges auch tun. Man kann natürlich GPS auch bodengestützt deutlich verbessern. Also John Deere zum Beispiel, mit dem wir ja gerade in Hannover die Sprühdrohne vorstellen, die haben Systeme, die bodengestützt GPS verbessern und auf 1,5 cm genau navigieren können. Und das haben die für Landmaschinen entwickelt, funktioniert natürlich auch für Fluggeräte. Also das ist die eine Möglichkeit, aber wir haben auch schon Kamerasysteme getestet, die im Prinzip permanent den Luftraum überprüfen, permanent sagen können, ich bin jetzt hier, weil ich sehe das Hochhaus da vor mir, permanent auch überprüfen, wo kann ich im Zweifelsfalle auch jetzt landen, wenn es irgendein Problem gibt. Und auch das funktioniert schon ziemlich gut. Und wenn man da mehrere dieser Systeme, der nächste Punkt, der da in die Kalkulation kommt, ist das 5G-Netz. Auch da kann ich wahnsinnig viel Informationen eben zwischen den Teilnehmern hin und her schieben. Und stellt sich natürlich dann auch die Frage, muss ich denn die Sensorik in den Fluggeräten haben oder habe ich die eventuell sogar bodengestützt und verteile die über ein 5G-Netz an alle, die sich im Luftraum befinden? Das sind auch so Themen, die wir mit der Telekom zum Beispiel diskutieren. Das heißt, auch da ist, jetzt, ist die Technik eigentlich schon soweit. Ich muss dann natürlich den Regulator mitnehmen. Also die EASA beispielsweise geht davon aus, dass 2025 bereits autonome Systeme genehmigt werden können. Und also es ist mitnichten so, dass dort Deutschland oder unsere europäischen Behörden irgendwie Zeit verlieren würden. Die arbeiten ganz, ganz intensiv an den Themen mit, haben aber natürlich völlig zu Recht, ein sehr hohes Sicherheitsverständnis und wollen natürlich, dass alle diese Dinge sehr, sehr sicher sind.
Jetzt haben Sie ja als zweites Geschäftsbein so ein bisschen das ganze Thema Cargo aufgebaut. Was glauben Sie, ist früher da? Cargo oder Personal oder Personentransport?
Ganz klar Cargo, weil natürlich die Genehmigungsverfahren deutlich einfacher sind. Also wenn ich beispielsweise im mittleren Westen der USA irgendwelche Sprühdrohnen starten will, da ist das genehmigungstechnisch natürlich ein viel geringeres Thema, als wenn ich in Singapur in der Stadt rumfliegen will. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die aus zwei Gründen interessant sind. Also einmal gehen wir davon aus, dass Cargo wahrscheinlich sogar ein vergleichbarer Markt sein wird wie der Personentransport, speziell in der Leistungsklasse, in der wir uns befinden. Wir können ja mit den existierenden Testdrohnen, die wir jetzt gerade als Prototypen testen, Feldtests bereits 200 Kilo aufnehmen. Da sind wir natürlich in einem ganz anderen Bereich als eine bisherige Lastdrohne. Das Zweite ist, dass wir eben damit sehr viel schneller am Markt sind. Also wir rechnen schon damit, dass wir im Prinzip ab Ende nächsten Jahres die ersten großen Stückzahlen auch verkaufen können. Das wiederum ist natürlich für ein Startup extrem wertvoll, weil wir dann Umsätze zeigen können und auch ein entsprechendes Potenzial. Das heißt, wir werden uns im Cargo-Bereich jetzt auch stark verstärken und geben da richtig Gas drauf. Das freut mich besonders, weil das Team bisher mit eher geringen Mitteln sehr, sehr Großes geschafft hat. Der dritte Bereich ist im Cargo-Bereich, dass ich natürlich dann im Prinzip auch völlig neue Geschäftsmodelle ausprobieren kann und auch Erfahrungen in Operations sammeln kann für die Passagierdrohne.
Vor was für Herausforderungen stehen Sie noch aktuell? Dann beschränken wir mal auf die wichtigsten.
Ich sag mal so, das Gute ist, dass wir durch die enge Zusammenarbeit und der Veröffentlichung der Luftfahrtklasse im Juli für uns natürlich jetzt sehr genau einen Plan haben, was wir tun müssen, um die Zertifizierung zu bekommen, die EASA-Zertifizierung. Die übrigens auch wieder spannend wird, das wollte ich eigentlich noch sagen, für die Cargo-Drohne, weil in dem Moment, wo ich natürlich irgendwann mal die Cargo-Drohnen auch in der Stadt fliegen lassen will, gibt es ja für die Behörde keinen Unterschied, da irgendwelche Sicherheitsabstriche zu machen. Und da die Komponenten ja dann wieder identisch sein können zwischen dem Volo City und dem Volo der Cargo-Drohne, habe ich natürlich dann im Cargo-Bereich die gleichen Sicherheitsstandards wie im zivilen Luftfahrtbereich und habe dann natürlich auch wieder einen unglaublichen Vorteil gegenüber allen, die sich nur mit Cargo beschäftigen. Die Herausforderung, die wir jetzt tatsächlich haben, ist wirklich die Firma finanziell sicher auf die Beine zu stellen, dass wir wirklich genug Geld haben, um die Zertifizierung zu schaffen. Das sieht momentan ziemlich gut aus von den Gesprächen her. Ich bin da begeistert. Es hat sich übrigens auch herausgestellt, dass die Investoren, die uns investieren, jetzt weniger das Venture-Kapital ist, sondern tatsächlich Strategen. Also wir haben an großen Strategen, haben wir ja Daimler, Geely, Intel und Micron an Bord und sind mit einigen weiteren großen Strategen gerade am Diskutieren. Fand ich spannend, hatte ich mir am Anfang anders vorgestellt. Ich dachte natürlich, das ist so eine typische Venture-Kapital-Geschichte und das heißt ja auch Venture, ne? Also da wird auch die entsprechenden Großen mit einsteigen. Die schauen sich das alles sehr interessiert an, aber kehren dann doch lieber zu ihren SaaS-Modellen zurück und dem geringen Risiko, dass es dann bei solchen Geschichten gibt. Aber die Strategen, die sehen das sehr, sehr klar und haben natürlich auch viele Ingenieure in ihren Reihen, die da völlig begeisterungsfähig sind von dem, was wir tun. Und wenn sie natürlich dann auch im Detail sehen, in der Due Diligence, wie wir das tun, steigt die Begeisterung weiter an. Also es gibt die Aussagen von dieser Woche von Micron, die haben gesagt, sie haben noch nie ein Team getroffen, das so klare Vorstellungen hat, wie der Weg zur Kommerzialisierung ihrer Produkte aussieht wie wir. Und das ist natürlich ein Kompliment, das man gerne hört.
Jetzt mal abgesehen von dem Finanziellen, gibt es auf der technischen Seite noch was oder auch auf der unternehmerischen Seite noch Sachen, die ja, herausfordernd sind?
Die technische Seite ist, ich meine, da wird mir mein CTO Jan-Hendrik Böhlens wahrscheinlich gleich in den Rücken springen, aber auf jeden Fall beherrschbar. Also wir wissen, was wir tun müssen, wir wissen, wie wir es tun müssen, wir wissen noch nicht genau mit wem und auch noch nicht, ob wir die Qualität auch auf den ersten Schlag bekommen, die wir gerne hätten. Aber das ist eher Execution, was wir da machen müssen. Das ist jetzt nicht mehr die ganze Geschichte neu erfinden oder sowas. Das Konzept ist valide, das Konzept ist sicher, das passt alles. Auf der unternehmerischen Seite ist natürlich die Herausforderung derzeit das berühmte Fokus, Fokus, Fokus. Also wir kriegen ja von allen Seiten tolle Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Ob sei es jetzt natürlich irgendwelche Präsentationen mit dem Volocopter oder sei es irgendwelche neuen Businessmodelle oder sonst irgendwas. Und da ist natürlich das Board und auch die Geschäftsleitung sehr stark dabei, sich wirklich drauf zu konzentrieren. Unser Hauptweg ist ganz klar die Zertifizierung des Volocities. Und dann natürlich das Drohnengeschäft auszubauen. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Und alles andere muss dann halt auch mal warten können. Und das ist, glaube ich, bei den vielen Versuchungen, die man dann bekommt, noch was anderes zu machen, glaube ich, immer die Hauptherausforderung. Aber wir glauben, dass wir das ganz gut im Griff bekommen. Und wie gesagt, das führt natürlich dann auch dazu, dass wir für Investoren auch entsprechend attraktiv sind.
Digital Agenda hat sich zum Ziel gesetzt, die Kultur des digitalen Entrepreneurships in Deutschland zu unterstützen und so Innovationen zu fördern. Dazu gibt es neben der Webseite unter www.d1g1tal.de eine quartalsweise erscheinende Publikation und natürlich unseren Podcast Digital Human. Wir freuen uns weiter über sehr viele Hörer und natürlich Abonnenten. Sie hatten vorhin in so einem Nebensatz was Interessantes angesprochen. Zwar das Thema Venture-Kapital, dass viele Venture-Kapitalgeber natürlich auf ja, softwarebasierte Geschäftsmodelle im Augenblick abfahren. Was würden Sie jetzt einem Gründer empfehlen, der so wie Sie jetzt so ein hardwarebasiertes Modell entwickelt? Weil da ist natürlich steckt sehr viel Anfangsinvestition drin, die bei der Software nicht unbedingt da ist.
Der braucht einen langen Atem. Definitiv. Ich sag mal, der Vorteil, den Volocopter hat, ist, dass das Gerät an sich oder diese Idee unheimlich attraktiv ist. Also wir haben deswegen Zugänge zur Industrie, wir haben deswegen Zugänge zur Politik, die jemand mit einem, sage ich mal, bös gesagt langweiligeren Produkt einfach verwehrt bleibt, was völlig unfair ist, weil das genauso wichtig sein kann wie natürlich ein Volocopter. Und das merke ich einfach auch, dass es wahnsinnig schwierig ist. Sowohl, ich kenne da beide als Gründer, als Investor, sehe ich, dass wir uns da wahnsinnig schwer tun, was zu tun. Deswegen ist immer noch meine Hoffnung, dass eigentlich die Unternehmermentalität, die im Mittelstand herrscht, dort in die Bresche irgendwann mal reinspringt. Und wenn wir da ein Modell finden, die im Prinzip die verschiedenen Unternehmer miteinander verbindet, dann sehe ich da bessere Chancen. Aber tatsächlich ist es so, wer hardwarebasiert entwickelt derzeit, der hat es einfach schwer. Dafür gibt es natürlich aber wieder unheimlich viele Technologieprogramme, auch Fördermittel, die man angreifen kann, abgreifen kann. Das muss man aber auch über sich ergehen lassen. Also gerade EU-Fördermittel sind nach wie vor unglaublich bürokratisch. Da kann man natürlich auch in eine Bürokratiefalle hineinlaufen, die ein Unternehmen auch mal ausnocken kann.
Sie hatten jetzt noch einen Punkt angesprochen, diese Vernetzung der Unternehmer untereinander. Weil das ist eine Erfahrung, die ich in den USA gesammelt habe, dass der Austausch zwischen den Unternehmen sehr viel offener und sehr viel durchgängiger ist, als in Deutschland ist.
Ja, weiß ich nicht. Also wenn ich Unternehmer treffe, tauscht man sich eigentlich auch immer sehr, sehr offen aus. Aber was halt fehlt, ist eine Zielrichtung. Also Man hat ja die gleichen Probleme. Also jeder, der ein Unternehmen führt, der hat die gleichen Themen. Und eines der großen Schwierigkeiten für alle ist natürlich die ausufernde Bürokratie, die wir in Deutschland haben. Aber solange wir natürlich kein attraktives Modell vorgeben können, mal sagen, guck mal, wenn du damit dazu kommst in diese Gruppe rein, dann hast du Zugriff auf die Technologie von morgen, du hast tolle Investmöglichkeiten und du kannst im Prinzip auch deine Geschäftsmodelle absichern. Wenn wir in der Lage sind, so ein Angebot speziell auch in Baden-Württemberg zu machen, dann glaube ich, kommen wir da in der Zusammenarbeit nach vorne. Bisher ist das alles unkoordiniert. Es gibt verschiedene Netzwerke, die alle auch mehr oder weniger gut zusammenarbeiten, aber so richtig den klaren Weg sehe ich da noch nicht.
Was ich eigentlich auch noch meinte, ist, dass gerade Mitarbeiter sehr oft zwischen Unternehmen wechseln. Also dass dadurch natürlich auch Know-how weitergegeben wird und in anderen Unternehmen kommt und dadurch natürlich auch Innovationen irgendwo ein Stück weit inspiriert werden. Das sehe ich in Deutschland so noch nicht so. Also viele Leute aber haben ja halt doch eine sehr stringente Lebenshistorie, sind 30, 40, 50 Jahre in einem Unternehmen und tun sich schwer damit, einfach mal in ein neues Unternehmen einzusteigen.
Also wenn Sie mal, kann ich so auch nicht bestätigen, wenn Sie mal nach Crailsheim beispielsweise gucken, da sitzt fast die gesamte Weltindustrie in der Sterilabfüllung, also sterile Spritzen, Ampullen, Vials und so weiter. Und ursprünglich gab es da halt die Firma Bosch, da haben sich Ingenieure dann selbstständig gemacht, die haben die Firma Groninger gegründet. Nee, Entschuldigung, erst Bausch + Ströbel, dann hat sich einer von Bausch + Ströbel selbstständig gemacht, hat Groninger gegründet. Von dem hat sich einer selbstständig gemacht, hat Optima gegründet. Und alle vier Unternehmen dominieren jetzt vielleicht mit ein paar Italienern noch so einen kleinen Anteil, dominieren den Weltmarkt, ne? Und sitzen, glaube ich, innerhalb einer 30 Kilometer zusammen, ne? Also das hat da in der Vergangenheit schon immer sehr gut geklappt. Lustigerweise hat jede Firma das den anderen übel genommen, die das Gleiche gemacht haben, was sie vorher gemacht haben, eine Generation. Aber ansonsten funktioniert diese Innovationsgeschichte auch sehr, sehr gut in Deutschland. Aber wie gesagt, das muss halt intrinsisch passieren oder es passiert intrinsisch bei uns und aus den Unternehmen heraus. Und was halt einfach fehlt, ist teilweise das Kapital, solche Geschichten wahnsinnig zu beschleunigen. Und wenn man um nochmal auf China zu schauen kommt, das große Problem ist einfach, wir sind zu langsam. Wir werden einfach zu langsam mit den Dingen, die wir hier tun. Und da sind andere deutlich schneller und das ist das, was mir Sorgen macht. Wir sind nicht dümmer oder haben weniger Know-how als andere, ganz bestimmt nicht. Eher im Gegenteil. In bestimmten Bereichen sind wir immer noch führend. Aber wir werden halt durch unsere Bürokratie und durch den Mangel an Kapital in den Innovationsbereichen doch schon eingebremst.
Also das heißt, Langsamkeit, sagen Sie schon, ist basiert darauf, dass einfach zu wenig Geld da ist und dass wir uns zu viel mit uns selber beschäftigen im Sinne von Bürokratie. Also neben Bürokratieabbau, was wären sonst noch Möglichkeiten, uns da wieder schneller zu machen?
Ja, wie gesagt, eine saubere Fondsstruktur, dass Unternehmen, die tatsächlich erste Ergebnisse zeigen, die in neuen Industrien zum Trage kommen, dass die wirklich auch mit dem entsprechenden Kapital rechnen können. Und das muss tatsächlich venturebasiert passieren. Also wir haben ja auch verschiedene Programme bei den Landesbanken und sowas und das ist auch wieder mit der Bürokratie und dem, sagen wir, nicht unbedingt brillanten unternehmerischen Verständnis in manchen Banken auch nicht wirklich zielführend. Also da muss man wirklich eine saubere Venture-Kapitalindustrie aufziehen in Deutschland. Und die Ansätze sind da. Wir haben auch richtig gute Fonds in Deutschland, aber es ist noch nicht in einem ausreichenden Maße vorhanden.
Haben wir vielleicht auch manchmal zu viel Angst?
Das sowieso. Das sowieso. Ja, klar. Ja, sicher. Also Sie brauchen ja nur mal, also das ist so eine typisch deutsche Art natürlich, überall das Negative zu lesen. Also ich meine, wenn ich mal schlechte Laune haben will, dann lese ich mir die unzähligen Kommentare über irgendwelche Volocopter-Veröffentlichungen, weil wo jeder genau weiß, der sich jetzt genau 2 Sekunden damit beschäftigt hat, warum bestimmte Dinge nicht gehen oder gehen könnte. Die meisten erklären dir dann, warum das alles nicht funktionieren kann. Und haben auch gar keine Scheu, das irgendwie in der Öffentlichkeit in irgendwelchen Kommentaren zu machen. Finde ich immer wieder spannend. Ich würde mich das nicht trauen, wenn ich von irgendwas keine Ahnung habe. Ganz toll finde ich es dann auch, wenn dann so Kommentare kommen, ja, aber Volocopter kann nicht alle Mobilitätsprobleme der Zukunft lösen. Ich glaube nicht, dass das jemals der Ansatz von Volocopter war, alle Probleme zu lösen, aber dann musst du gleich der Messias sein und musst alles, alle Probleme lösen können. Also die Anspruchshaltung, speziell in Deutschland, korreliert jetzt nicht unbedingt mit der Leistungsbereitschaft. Ne?
Wie gehen Sie mit so einer Kritik um? Also außer, dass Sie sie nur lesen und wahrnehmen?
Meistens kurz ärgern oder die Augenbraue hochziehen und dann wieder vergessen, weil damit um. Also es kommt immer darauf an, wer es macht. Wenn da Leute sind, die eigentlich von ihrem Hintergrund Dinge meiner Meinung nach falsch sehen, dann kann es durchaus sein, dass ich dann auch mal kommentiere. Aber im größten Teil probiere ich das einfach.
Also wo sehen Sie Volocopter in 10 Jahren?
Wenn wir das Thema wirklich so weitertreiben, wie wir es vorstellen, und die letzten Jahre sind wir ja von, wir hatten durchaus kühne Visionen und wurden von der Realität eigentlich überholt, was das angeht, dann fange ich langsam an zu glauben, dass die Aussagen, wir könnten die nächste SAP in Deutschland werden, durchaus von der Größenordnung durchaus zutreffend sein kann. Also Volocopter hat das Potenzial, ein Milliardenunternehmen zu werden. Das glauben auch unsere Gesellschafter und die sind ja jetzt selber nicht gerade klein. Und das wollen wir, da tun wir alles, um dieses ganze Thema professionell und engagiert voranzubringen.
Und dann ziehen Sie nach Waldorf.
Nee, müssen wir gar nicht, sind ja vor den Toren von Waldorf, wenn man es mal geografisch anschaut.
Nee, also von meiner Seite her, herzlichen Dank für das Interview. Waren sehr viele spannende Themen dabei. Ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht.
Definitiv.
Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und unwahrscheinlich viel Erfolg mit Volocopter.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Das war unser heutiger Digital Human Podcast. Diesmal mit Stefan Glocke, Chairman der Volocopter GmbH. Wenn auch ihr ein interessantes Thema oder eine spannende Firma, ein Startup, was auch immer für uns habt, dann meldet euch einfach unter redaktion@digital.de. D1G1TL.de. Bis zum nächsten Mal.